This is CKCU Literary News.
Welcome to the Literary Echo, a regular program on contemporary literature written in German. Here are your hosts, Hans-George Ruprecht and Helmut Sobel.
Guten Tag, Herr George Küster.
Ja, guten Tag.
Ich freue mich sehr, Sie am Mikrofon des Literarischen Echos begrüßen zu dürfen. Und wir haben natürlich vor, mit Ihnen etwas zu schmunzeln. Denn Sie haben jüngst einen Gedichtband in Deutschland veröffentlicht unter dem Titel Die Schmunzelecke. Wir haben vor, uns mit dem Band genauer zu beschäftigen, auch außerhalb dieses Gesprächs, aber wir hätten gern nun von Ihnen mal gehört, wie Sie auf den Gedanken gekommen sind, Ihre Art zu schmunzeln, lyrisch, dichterisch zu gestalten. Denn es ist doch eigentlich bemerkenswert, in Ihrem Lebenslauf haben Sie ja nun nachweisen können, dass Sie im Grunde etwas ganz anderes machen, nämlich Sie sind Architekt. So, wie sind Sie von der Architektur zur Dichtung gekommen?
Ja, das ist, es liegt sehr, sehr weit zurück eigentlich. Es liegt weit, so weit zurück wie meine Kindheit, ungefähr würde ich sagen, als ich 6 oder 7 Jahre alt war. Da mein Großvater mütterlicherseits bestand darauf, dass wir ihm zu Weihnachten, ich sage von uns, denn meine Geschwister auch, und zu seinem Geburtstag immer mit einem Gedicht präsentieren. Aha. Das waren natürlich diese kindischen Gedichte. Nicht? Auch, sagen wir mal, unsere Wunschzettel für den Weihnachtsmann. Na, ich komme aus Pommern, der Weihnachtsmann, der wurde dort Knecht Ruprecht genannt. Ja. So einer Verwandter mit Ihnen. Nicht?
Genau, genau.
Und da erinnere ich mich gerade an eines. Ich wünschte mir damals einen Hut, so einen Hut wie die Landarbeiter ihn trugen, mehr eine Mütze als einen Hut. Und da schrieb ich an Knecht Ruprecht: Liebknecht Ruprecht, sei so gut, bring mir bitte einen Hut.
Sehr lustig.
Ich war so stolz darauf, dass ich endlich ein Wort fand, das sich auf das Wort Hut reimte. Nicht wahr, dass ich in Zukunft alle Gedichte, die wir so an Tanten und Onkel zu Geburtstagen und Weihnachten und so weiter schrieben, natürlich auch an meine Eltern, dass wir entweder ein Bild malten, nicht wahr, oder ein Gedicht machten. Geld hatten wir ja nicht, um irgendwas zu kaufen. Aber sagen wir mal, das war nur der kindische Anfang. Der etwas ernsthaftere Anfang in Dichterei ist an für sich erst sehr, sehr viel später entstanden. Die literarische Schreiberei fing an, sagen wir mal, zur Zeit meiner Auswanderung. Als ich in Kontakt mit so vielartigen Menschen kam hier in Kanada, die sehr nett waren, teilweise sehr sonderbar waren und wie ein Künstler, sagen wir mal, ein Maler durch die Landschaft zieht mit einem Skizzenblock, so bin ich mit einem kleinen Notizblock durch die Gegend gezogen und habe mir immer bei merkwürdigen Aussagen und so weiter kleine Notizen gemacht, die dann in meinen Schreibtisch landeten und jahrelang, jahrzehntelang darauf warteten, bis ich etwas draus fabrizierte. Und diese Zeit ist ungefähr 30 Jahre her.
Aha.
Ich habe einige Bücher geschrieben, unveröffentlicht natürlich. Ne? Aber ich hatte Freude daran gefunden.
Literarische Art, ja?
Literarische Art, ja. Eins nannte ich Taklavava. Das ist das Problem zwischen Gewerkschaft gegen Unternehmen. Nicht wahr, wenn die Gewerkschaft zum Beispiel sagt, wenn unser starker Arm es will, stehen alle Räder still. Ja, der Unternehmer hat ein viel größeres Plus da. Ja. Er kann sagen, wenn ich meine Fabrik schließe, nicht wahr, könnt ihr so viele Räder stillstellen, wie ihr wollt.
Ja.
Nicht wahr? Ich habe genug Geld, um mich zurückzuziehen. Ich war, das ist so der Hintergedanke danach. Dann habe ich einen Kriminalroman geschrieben. Dann meine Auswanderungsgeschichte, dann so ein Buch mit verschiedenen Aphorismen, Geschichten über die Nachkriegszeit, das Leben in Pommern und ein Buch, was ich nannte Herbstfarben. Das handelte über das ältere Leute, die zusammenkommen und in einem Schloss da ihren Lebensabend verbringen. Na, all diese Dinge, ich hatte nur eins mal eingesandt an einen Publisher, Das waren die Kriminalromane. Der war der Kriminalroman, aber wie üblich, der kam nach einiger Zeit zurück und sagte, das ist noch nicht Teil unseres Programms. Ja. Nur danach hatte ich natürlich irgendwie Lust verloren. Aber ich habe gerne geschrieben, weil es mir selber Freude machte. Mhm. Genau wie ich heute gerne male. Ich male Landschaftsbilder, Portraits und habe meinen Keller voll mit den Sachen, habe kein einziges Bild verkauft, aber es macht mir Spaß.
Ja. Darf ich noch mal dazwischen fragen? Sie haben als Einwanderer doch nach wie vor im deutschen Sprachraum, zumindest innerlich, weiter gelebt, weiter gedacht. Das ist so auch Teil Ihrer Welt gewesen, nicht wahr? Oder ist nach wie vor Ihre Welt?
Nein, das ist...
Das Deutsche.
Gewiss, ich bin ja immer Deutscher geblieben. Ich habe die kanadische Staatsangehörigkeit natürlich, aber ich bin Deutscher geblieben in der Denkweise, in der Art, in den Dingen, die ich sehe, ein großer Unterschied hier. Ich vermisse viele Dinge auch heute noch, nachdem ich hier über 60 Jahre lebe in dem Lande. Ich habe aber herausgefunden, dass die in meiner Erfahrung liegt, dass der Mensch an sich gleich ist, ob er nun Deutsch ist oder Kanadier oder Amerikaner. Wir haben alle unsere guten Seiten, wir haben unsere schlechten Seiten. Von den schlechten Seiten, die ich besonders schlecht finde, ist die Hypocrisy, die Heuchelei, die wir alle Menschen irgendwie an uns haben. Nicht wollen wir zurückdenken uns nicht. Und wenn man nicht einverstanden sind, dann muss man ein bisschen tiefer in sich hineindenken und dann fängt man eben doch an zu schmunzeln. Ja. Die Heuchelei unterteile ich in zwei Rubriken. Ist eine freundliche Heuchelei oder eine ehrliche Heuchelei, wenn das so überhaupt sowas gibt, gegen eine vergiftete Heuchelei. Da kann ich Ihnen vielleicht ein Beispiel nennen. Als wir hier, wo wir jetzt leben, dieses Haus kauften. Es war völlig verrottet. Der Garten existierte nicht. Der Rasen war mit Butterblumen übersät. Im Straßengraben befanden sich Himbeerbüsche und so weiter.
Ja.
Und unser Nachbar gegenüber, die Nachbarfrau, sehr höfliche Dame, die ihren Garten tadellos hält. Also da ist nicht ein Unkraut da, nicht wahr, und so weiter. All das wurde hier als tadellos bezeichnet. Die kam rüber und sagte, Herr Küster, ich liebe Ihren Garten. Das ist so durcheinander, da ist so viel Unkraut. Lassen Sie es doch bloß stehen. Na, ich wusste sofort, das ist eine Heuchelei. Sie wollte damit sagen, machen Sie es mal so schnell wie möglich, dass Sie Ihren Garten auch in guten Schuss bekommen.
Ja, ein schönes Beispiel.
Das ist die... Aber das ist eine höfliche Heuchelei. Ja, sie wollte keinen Menschen damit irgendwie beleidigen.
Ja. Das bringt mich zum Thema eigentlich Ihrer Art, Ihres Werkes, Ihrer Gedichte. Und ich glaube, Helmut Zobel will das auch gleich aufgreifen. Sie haben ja, wenn ich das mal so sagen, einen moralistischen Standpunkt eingenommen. Aber nicht, nicht also wertend, sondern beobachtend, ja. Vielleicht können wir darüber mal etwas Genaueres von Ihnen erfahren. Helmut, du hattest ja auch dir einiges ausgedacht.
Ja? Also ja, meine Frage ging also dahin, in welcher Tradition sehen Sie sich, wenn man an Dichter denkt, Schriftsteller, die ähnliche Gedichte verfasst haben wie Sie vom Thema her? Wer fällt Ihnen da ein? Haben Sie sich an jemanden orientiert?
Ich habe mich orientiert an, das sind Erfahrungen, die ich von Menschen herausgefunden habe. Ich war das eben eine der Charakteristiken der Menschen. Ich kann vielleicht, ist das Beste, was ich meine, kenne ich, wenn ich jemanden dicht rausgreife.
Bitte tun Sie das, ja, lesen Sie es uns
schön,
vor.
Schön, das werde ich, kann ich sehr, ja mal vorlesen, sehr, sehr werden schön. Sie sehen, was ich da meine. Zum Beispiel hier ist eins, wer raucht denn da? Das Rauchen war zu einer Zeit verbunden mit Geselligkeit. Man rauchte hier, man paffte dort, Rauch füllte wohl jeden Ort. Selbstverständlich war es immer, dass ein Zigarettenglimmer, auch Zigarren, je nach Wahl, half Verdauung nach dem Mahl. Auch der Cognac besser schmeckte, wenn die Pfeife im Munde steckte. Und des Rauchens war kein Maß, wenn man mal zusammensaß in wohliger Gemütlichkeit mit Freunden und auch anderen Leuten. Schwierig war man, auch das Denken, auf Probleme musste man denken und man in der einen Hand keine Zigarette fand. Tatsache doch ist es auch, wenn den würzigen Tabakrauch in die Lunge wir inhalieren, dieses mag zur Krankheit führen. Hierin Feinde des Genusses sahen die Chance und schnellen Fußes zur Behörde hin sie liefen, verbiete Tabak, laugt sie riefen. Sie fanden Jünger, die Gescheiten unter gleichgesinnten Leuten, und schon nach einer kurzen Zeit waren Regierungen bereit, auf dasselbe Ross zu steigen, gern Solidarität zu zeigen. Tabak wurde hingestellt als das Übel aller Welt. Auch Nichtraucher protestierten, dass Gesundheit sie verlieren, denn der ausgestoßene Rauch zieht durch ihre Lungen auch. Gleich der Hetzjagd nach dem Hasen wurde das Angriffshorn geblasen, bin's ins Innerste bewegt und daher nicht überlegt, wurd, was als Genuss bekannt, durch Gesetze nun verbannt. Rauchen durft man nirgendwo, nicht im Gasthof, im Büro, selbst im Freien, auf der Straße oder einer engen Gasse muss man fernhalten, sich 4 Meter von der Eingangstür. Was die Apostel wissen sollten, ist das, was sie nicht wissen wollten, nämlich, dass alle hier auf Erden im Lauf der Zeit geschädigt werden durch giftige Autoauspuffgase. Wir atmen sie durch Mund und Nase.
At CKCU FM 93.1, this is the Literary Echo, das literarische Echo, aus deutschsprachigen Ländern, brought to you by the listener-supported radio station of Carleton University in Ottawa.
Und die Moral von der Geschichte: Verurteile die anderen nicht, während du selber das beschützt, was zur Bequemlichkeit dir nützt.
Das ist ein sehr schönes Beispiel für das, was wir vorhin im Sinn hatten, nicht wahr?
Ja, eben.
Nicht wahr? Darf ich vielleicht darauf nochmal eingehen? Es wirkt tatsächlich in ihren Gedichten immer wieder dieses gegensätzliche Denken, ja, also räumlicher und zeitlicher Art.
Ja.
Eben hier in dem Gedicht sehr schön. Gestern, heute, nicht wahr? Aber es gibt
auch andere
Themen dieser Art. Wie haben Sie sich das allmählich so gedacht und wie ist es dazu gekommen, dass Sie diese Gegensatzpaare in Ihrem dichterischen Schaffen in den Griff bekommen?
Ja, weil die Gegensätze überall bestehen in der Welt, nicht? Diese Gedichte, sagen wir mal, die ich jetzt hier veröffentlicht habe, das ist eine Ansammlung von 2 riesigen Büchern, und das ist ja nur ein ganz kleiner Teil von denen, der veröffentlicht wurde. Ich hatte die alle zurückgelegt, bis meine Frau eines Tages sagt, na hör mal, diese könntest du eigentlich mal versuchen zu veröffentlichen. Ich sagte, mit wem denn? Und da hatte ich das große Glück, dass ich durch Zufall in einer Zeitschrift, in einer deutschen Zeitschrift las, dass ein Publishing Company junge Autoren sucht. Mhm. Ich sagte, ne, kann ich da ja mal versuchen. Und da habe ich sie hingeschickt und wurde angenommen. Mhm. Und das ist fein, diese Gedichte werde ich nun aussortieren. Vielleicht kommt dann nochmal ein anderes Buch. Aber es geht durch die ganze Rubrik der menschlichen Charaktere,
genau,
die es gibt. Und ich muss aber sagen, diese Gedichte sind ausgewählt mehr für die ältere Generation. Mhm. Was ich damit sagen will, ist, dass sogar unseren Kindern, die nun schon in rund 50 Jahre alt sind, und dann natürlich und die Enkelkinder schon gar nicht, diese Art von Gedicht nicht verstehen. Mhm. Und warum nicht? Weil sie keinen, die heutige Jugend hat ja keine Vergangenheit. Mhm. Was ich damit meine ist, wir als ältere Generation, wir hatten eine Vergangenheit, die völlig anders war, als die Gegend war. Ich meine, wir sind damals aufgewachsen, ich bin in einer kleinen Ortschaft aufgewachsen, mein Vater war der Erste, der ein Radio besaß. Mhm. Die Telefonnummer in dieser Ortschaft, unsere Telefonnummer, beide Eltern waren Apotheker, war Nummer 13. Es gab kein Instrument, das in der Küche der Hausfrau half. Es musste alles mit der Hand gemacht werden. Mhm. Nun, die heutige Generation, erstmal, wenn wir ihnen davon erzählen, sie hören gar nicht hin, sie verstehen das gar nicht. Ja. Wie kann man ohne Television leben? Das geht gar nicht in ihren Kopf hinein.
Ja.
Ich will damit, die heutige Generation, die hat nur eine Vergangenheit, ist genauso wie die Gegenwart und wird wahrscheinlich wie die Zukunft sein. Mhm. Sie sind in ein technisches Zeitalter hineingeboren. Der einzige Unterschied, der geschehen wird, die einzige Entwicklung, ist eine Weiterentwicklung in der Technologie.
Ja, natürlich.
In der Elektronik und so weiter. Das ist alles, was wir haben. Und das meiner Meinung nach ist ein sehr, Sie sind ein sehr ärmliches Menschengeschlecht, was jetzt heraufwächst. Und deswegen sage ich, die junge Generation wird sich kaum für diese Art von Buch interessieren. Aber die Älteren, die können zurückgreifen, sagen, ja, so war es ja wirklich. Nicht? Und dadurch, weil es sich geändert hat, wir ja auch in der Gegenwart leben, ziehen sie sich zurück und schmunzeln.
Du wolltest noch etwas sagen? Ich wollte nur eine Bemerkung von Hans von vorhin aufgreifen. Hans sagte, sie seien nicht wertend. Aber man hat doch den Eindruck in vielen Gedichten, dass sie eben, wie sie eben sagte, das Vergangene als positiv herausstellen. Also ich nehme einmal als Beispiel dieses Gedicht, wo sie vom Tante-Emma-Laden sprechen, ja?
Ja, ja.
Und dann als Vergleich wird der moderne Supermarkt als abschreckendes Beispiel hingestellt. Meine Frage ist, diese Bewunderung für das Vergangene, das sich doch in ihren Gedichten findet, ist das das einzige Gegenmodell zur Wirklichkeit oder zu den Erscheinungen der Wirklichkeit, die Sie irgendwie ablehnen? Oder gibt es nicht auch eine andere Möglichkeit, statt in die Vergangenheit zu blicken, sagen wir zukunftsorientiert, gewisse unangenehme Seite der Gegenwart zu überwinden? Das war eben meine Frage, so eine zukunftsorientierte Überwindung des Unangenehmen.
Ich bin ja nicht völlig dagegen. Nicht? Ja. Das will ich damit nicht ausdrücken. Nicht? Ich will eben nur Menschen darauf aufmerksam machen, sagt man, so war es früher. Mhm. Nun, heute ist es so, wollen wir mal ein bisschen in uns selber hineingucken, nicht wahr? Und ist es nicht irgendwie, wie es heute gemacht wird, Dinge gemacht werden, nicht wahr? Etwas, worüber man schmunzeln müsste.
Ja.
Ich weiß nicht, ob ich da nur gerade ein anderes Gedicht zur Hand habe hier.
Ich dachte jetzt zum Beispiel auch an das eine Gedicht, wo Sie ja beruflich Architekt gewesen sind, nicht? Sie, irgendwie hatte ich den Eindruck, Sie sprechen etwas geringschätzig von der modernen Architektur und sagen, also die zerfällt, ja, und was bleibt? Also natürlich die gotischen Dome und so. Ich meine, die bleiben auch nur, weil Leute also viel Geld in die Restauration investieren. Aber ich meine, wenn man zum Beispiel hier in Ottawa das Museum der Zivilisation sich ansieht, ja, Von Kardinal entworfen und so. Ist doch ein wunderschöner Bau. Würden Sie dem nicht zustimmen?
Ja, nein, ich bin überhaupt nicht dagegen. Mhm. Ich bin nicht gegen moderne Architektur. Ich sage nur, dass eine der Architekten, die ich kennengelernt habe, nicht wahr, die alte Architektur völlig abweisen. Nicht wahr? Ich hatte mal eine sehr interessante Diskussion mit einem Architekten oder Ingenieur, Bauingenieur, den stellte ich die Frage, könntest du eine gotische Kathedrale bauen? Der sagte, selbstverständlich kann ich das nicht. Ja, wie? Mit den Materialien, wie sie früher gebaut wurden. Er sagte, nein, das kann ich wohl nicht. Mhm. Und darauf kommt es an. Mhm. Ich meine, als Architekt, ich habe ja auch modern gebaut. Nicht wahr? Sonst hätte ich keinen Pfennig verdienen können. Nein. Ich hatte mein eigenes Architekturbüro, ich hatte 16 Leute da beschäftigt, ich hatte war gezwungen, modern zu bauen. Und in diese Zeit ja passt ja nichts anderes hinein. Ich kann ja nicht mit einem altmodischen Gebäude oder mit einer altmodischen Denkungsart in diesen Beruf angreifen. Das geht nicht.
Mhm. Darf ich da mal zwischenfragen? Ich glaube, das bezieht sich dann auch auf eine Wertstruktur in Ihrem Denken und auch in Ihrem Werk. Ich höre jetzt so Zwischentöne, es geht Ihnen um Integrität und um das Vernünftige. Und von daher ist eben Ihr Werk auch ein Zeitzeichen. Es sind nicht nur Gedichte zur Zeit, sondern auch ein Zeitzeichen. Im Sinne, wartet mal, denkt mal darüber nach. Ist das richtig? Das
könnte ein Zeitzeichen sein, natürlich. Ja, gebe ich ohne Basis zu. Nein. Aber Gedichte zur Zeit, wenn ich zum Beispiel rede über die jungen Männer, nicht alle natürlich, aber viele machen Ring durch die Nase und durch die Ohrläppchen und so weiter, nicht wahr? Sind irgendwie, mögen nicht schmutzig sein, aber sie sind schmutzig angezogen, nicht wahr, unrasiert und so weiter. Das ist ja ein Zeichen der heutigen Zeit, nicht wahr? Ich weiß nicht, ob es ein Aufruhr ist gegen die Vergangenheit oder warum die das machen, das weiß ich nicht, kann ich wirklich nicht sagen. Aber einige Gedichte behandeln ja dieses Problem. Es ist nicht ein Problem, aber ich meine, so ist es mal und ich setze mich zurück und schmunzle darüber.
Das ist vielleicht
aber
die beste
wie ich da ins Theater komme, in dem einen Gedicht, nicht wahr? Und den einen habe ich, der Konzerterlebnis nannte ich.
Das ist sehr schön, sehr lustig, das, genau.
Das die entsinnen sich, dann brauche ich genau. Ja nicht vorzulesen.
Ja, na doch, lesen Sie mal für unsere Hörer vor, ja bitte.
Na schön, werde ich das mal leihen. Huber, wohl wegen der Kultur, beschloss, Fernsehen sei ja nur ein Medium für die Unterhaltung, nicht geistesfördernde Gestaltung. So ging an einem Winterabend er ins Konzerthaus, sich erlabend an Schumanns zweiter Symphonie, die, wie er glaubt, gehört noch nie. In Vorbereitung des Genusses nahm er ein Bad, stieg flinken Fußes in den dunklen Smoking ein, weil er gelernt, das muss so sein. Den Mantel mit dem Pelztierkragen entschloss er sich auch noch zu tragen, wegen der Kälte, die seit Wochen aus dem Norden kam, gekochen. Das Foyer der Konzerthalle war voll von Menschen, die wohl alle die Garderobenräumen suchten, nicht fanden und laut leise fluchten. Platz 7 in der Reihe K war dem Notausgange nah, was Herrn Huber Freude machte, da er oft an Feuer dachte. Eingeengt in seinem Sitze, schwitzend von des Mantels Hitze, den er auf die Knie gehangen, hielt er Umschau unbefangen. Rechts der Jüngling mit den Ohren, die mit Löchern durchgeboren und zwei Messingringe hielten, seine Finger damit spielten. Der Pullover, ausgefranst, deckte seinen nackten Wanst, der durch Fraß und manche Mollen schien erheblich angeschwollen. Nun tat er zur Linken schauen. Konnte er seinen Augen trauen? Hier saß mit gesneakten Füßen aburat auf einem Kissen, unrasiert und ungewaschen roch es stark aus den Gamaschen und sein Haupt war eingedeckt in dem Handtuch stark befleckt. Ein Student wohl aus der Stadt, der noch nicht gelernt hat, dass Schmutz, Lumpen, Unrasur sind kein Zeichen von Kultur. Angewidert von den Beinen, fragt Huber, muss ich das leiden? Er steht auf, verlässt den Saal, ich versuch's ein andermal. Mhm. Da kann man natürlich dann denken, ich habe den Menschen Aburat genannt, aber hätte er einen anderen Namen haben können. Ne?
Mhm. Ja. Helmut, du wolltest noch mal auf dasselbe Thema, auf ein anderes Thema zurückkommen?
Ja, ich wollte noch mal auf die Vorbilder zurückkommen. Ich musste natürlich bei einigen Gedichten an Erich Kästner denken und natürlich auch an Eugen Roth.
Ja.
Wie stehen Sie zu diesen beiden Dichtern, die, sagen wir, auch in dieser Tradition Gedichte und auch in Kästners Fall einen Roman verfasst haben?
Das finde ich hervorragend. Mhm. Ja. Ja. Und ich werde noch einen anderen einschließen, der natürlich an einer anderen Linie liegt. Ist Mark Twain.
Natürlich, ja.
Haben Sie mal gelesen, die Briefe an die Erde? Mark Twain ist ja großartig, er ist sehr, sehr sarkastisch, zynisch und so weiter. Nicht wahr? Das liegt wahrscheinlich auch meiner Art hier im Schreiben sehr nahe. Nicht?
Ja.
Also ich habe eins meiner Gedichte sogar zu Ehren von Mark Twain genannt. Nicht? Das ist wahrscheinlich nicht in diesem Band drin, es ist in einem anderen drin. Nein, also ich mache solche Art Gedichte, weil ich nenne es ein sehr intelligenter Unsinn. Verstehen Sie mich, was ich damit sagen will?
Ja, klar.
Man bringt Dinge manchmal. Morgenstern, nicht?
Ja, die kennen Sie auch. Ja, sehr schön. Und auch Lichtenberg natürlich und so weiter. Die Aphorismen. Das ist eine große Tradition in der deutschen Literatur. Soweit nun der erste Teil unseres Gesprächs mit dem Lyriker George Küster. Den zweiten Teil dann in der nächsten Sendung. Auf Wiederhören. You were listening to Das Literarische Echo, bringing you literary news, reviews and features from German-speaking countries. Thank you for listening.